Administrativer zu einer anständigen Vorlesung gehört immer auch ein Administrativer. Ich gehe davon aus, Sie sind informiert. Wir haben ja 45 Minuten. Am Anschluss picke ich mir 5 Personen raus. Die werden einer Prüfung unterzogen. Wenn Sie nicht bestehen, bleiben Sie so lange hier, bis Sie es verstanden haben. So, ich erzähle hier was über, will hier was über grüne Computer erzählen. Ein Kollege hat mich gefragt, ob das kompostierbare Computer sind. Das ist nicht der Fall. Die sind natürlich genauso aus Blech und Silizium wie alle anderen auch. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen nur in einem Merkmal. Sie sind sehr viel effizienter, sie brauchen weniger Strom oder noch besser, sie nutzen Strom, der die Umwelt nicht verschandelt, der also keine CO2-Emissionen macht. Und je weniger Strom sie brauchen, offensichtlicherweise, desto weniger Schaden richten sie an. Das ist der ganze Trick dahinter. Klingt einfach, ist es auch. Ist aber ungemein wichtig, wenn Sie bedenken, dass der Unterschied zwischen einem sozusagen grünen und nicht grünen Computer im Jahr ganz schnell mal 1 Million Euro Kosten ausmachen kann. Und wenn Sie an einer Universität sind, wie die Goethe-Universität, die sehr unter den Kürzungen des Landes leidet und natürlich wenig Geld hat, dann sind hohe Stromrechnungen ein ernstes Problem. Und wir reden hier über Summen in diesen Größenordnungen. Übrigens, das Bild, was Sie sehen, das benutze ich gerne als das Lehrstuhl-Logo. Das habe ich selbst gemacht. Und das ist ein Bild eines Experimentes, von dem eine Menge Dinge, die Sie sehen werden, abgeleitet sind. Das Ganze ist 60 Meter unter der Erde. Da, wo ich gestanden habe, oder genau genommen da, wo mein Kopf war, da ist jetzt ein Strahlrohr und da ist der LHC-Strahl. Vielleicht haben Sie in der Presse gelesen, Large Hadron Collider, dieses Riesending in Genf, wo da mal Sorge war, dass da schwarze Löcher entstehen, die die Erde verschlingen. Wie Sie sehen, ist das alles passiert. Müssen wir uns große Sorgen machen. Und da kollidieren so zwei sehr, sehr auf sehr hohen Energien, zwei Teilchenstrahlen und da entsteht eine neue Struktur der Materie, ein sogenanntes Plasma. Das ist etwas, was kurz nach dem Urknall existiert hat und so können wir sozusagen rekreieren und messen, wie das damals war. Und dann gibt es Theoretiker, einer sitzt hier und die können das auch ausrechnen. Und dann ist es immer so, der Experimentator misst etwas, der Theoretiker rechnet etwas und es passt nicht zusammen. Und dann ist natürlich vollkommen klar, dass der Theoretiker falsch gemessen hat. Und dem Theoretiker ist natürlich vollkommen klar, dass der Experimentator falsch gemessen hat. Na, das hier ist ein Modell, tatsächlich mit UrQMD gerechnet, ein Molekulardynamikprogramm, das alles, was wir wissen, von den physikalischen Prinzipien reinsteckt und einfach ausrechnet, was müsste sein nach unserem heutigen Wissen. Und dann gucken wir nach, ob es stimmt. So, und das machen wir schon einige Jahre. Und es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, wo man Neues herauslesen kann. Das ist das Spiel. Das Experiment ist übrigens 60 Meter unter der Erde, wiegt 10.000 Tonnen, der Eiffelturm übrigens 7.000 und braucht 10 Megawatt. Das sind also sehr, sehr große Dimensionen. Und da entstehen gewaltige Mengen an Daten, weil sie mit wahnsinniger Präzision ganz, ganz viele Einzelsignale messen. Wir reden von Millionen von Sensoren. Und das bedeutet, wir brauchen schnelle Computer. Und wenn wir die Stromrechnung nicht bezahlen wollen oder nur eine kleine Stromrechnung bezahlen wollen, dann müssen die sehr effizient sein, eben grün. So, ein Computer. Ich gehe mal davon aus, jeder von Ihnen hat einen. Zur Einführung, die Definition, da guckt man in ein Lexikon oder ein Informatiker guckt natürlich in die Wikipedia. Und da steht, ein Computer ist also ein Rechner, ist ein Apparat, der Daten mit Hilfe einer programmierbaren Rechenvorschrift verarbeiten kann. Und dann steht noch ein bisschen was über die Geschichte. Übrigens, das ist gar nicht so trivial gewesen, dass man irgendwann mal zeigen konnte, dass man ein mathematisches Problem durch einen Algorithmus darstellen kann, der durch eine Sequenz von Befehlen ausgeführt wird. Sprich, dass Sie einen komplexen mathematischen Zusammenhang in eine Sequenz von Befehlen abbilden können. Und zwar eindeutig abbilden können. Und damit kann ein Computer auch eindeutig was ausrechnen. Ganz wichtig. Und wenn Sie einen Computer haben, dann ist natürlich der Schritt zum Supercomputer einfach. Das ist im Prinzip auch nur eine Weiterentwicklung. Ein Computer ist eben ein Supercomputer ist eben eine Maschine, die besonders schnell rechnen kann. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten von Systemen. Sie sehen das vielleicht auch in der Presse ab und zu. Wenn Sie Supercomputer anschauen, dann sind Sie immer in einem Geschäft, bei dem Sie im mehrstelligen Millionenbetrag Geld ausgeben. Ja? Also es sind sehr, sehr große, sehr komplexe Systeme. In Frankfurt steht so ein Ding übrigens. Der ist der 22. schnellste Rechner der Welt. Planet Erde. Ja, das ist schon gar nicht schlecht. Wobei wir nur einen einstelligen Millionenbetrag ausgegeben haben. War auch so ein Trick, bei dem wir eben möglichst viel genutzt haben. So, in dem Computer steckt ein Prozessor drin. Das wissen Sie vielleicht. Das ist das Kern des Ganzen. Um Ihnen das zu erläutern, das hier ist übrigens ein Grundprinzip des Herrn von Neumann, der das ursprünglich mal aufgeschrieben hat. Er hat dabei einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat das nicht als Patent eingereicht, sondern als veröffentlicht. Hätte er ein Patent eingereicht, wäre er sehr, sehr, sehr reich geworden. Alle Computer heute funktionieren nach diesem Prinzip. Sind nur ein bisschen komplizierter, haben ein bisschen mehr von allem. Aber das Grundprinzip ist immer gleich. Ganz innen drin, auch wenn das hier ein bisschen zappelt, ist das Rechenwerk. Die arithmetische, logische Unit, Englisch, Einheit. Da gehen zwei Argumente rein, kommt ein Ergebnis raus. 2 plus 3 gleich 5, könnten wir machen. 2 plus 3 gleich, und dann käme hier die 5 raus. So, das Ding kann aber nicht nur Plus, das kann auch Minus mal geteilt durch und ganz viele andere Sachen. Und was es tun soll, sagt irgendjemand von außen. Das hier nennt man den Datenpfad. Da gehen sozusagen die Daten rein. Der hat intern so ein paar ganz kleine, schnelle Registerspeicher und außen ist dann der große Speicher, mit dem Sie kommunizieren. Das ist Ihr Hauptspeicher in Ihrem Computer. Na? So, alle Computer haben das. Daten kommen aus dem Speicher, die laufen hier irgendwie rein, werden gesteuert. Dann macht die was, kommt ein Ergebnis raus, das geht entweder zurück oder es geht wieder in den Speicher. Und damit er weiß, was er tun soll, steht irgendwo ein Programm. Das Programm sind einfache Befehle. Nun versteht der Computer keine Befehle, der versteht ja nur Bits, also Zahlen. Ja, das heißt, irgendjemand denkt sich aus, die Zahl 17 heißt addieren, die Zahl 25 heißt abziehen. Das kann man geschickt und weniger geschickt machen. Und wie man es richtig macht, lernen Sie dann in der Rechenarchitekturvorlesung. Das ist nicht ganz unwichtig. Das heißt, die Befehle gehen in ein solches Werk rein, die werden dekodiert und dann kommen eben Steuersignale raus, die sagen, was das Ding machen soll. So, ein wichtiger Schritt ist, wie viele Befehle pro Zeiteinheit kann so ein Prozessor ausführen. Ja? Wenn Sie heute einen Computer kaufen, dann haben Sie da einen Prozessor drin, der so zwischen 2 und 3 GHz getaktet wird. Das sehen Sie dann immer, ob Sie einen 2 GHz sowieso Prozessor haben. Das heißt, der macht pro Sekunde 2 mal 10 hoch 9 Taktschritte und ein moderner Prozessor führt pro Takt einen Befehl aus. Also 2 Milliarden Befehle pro Sekunde. Das ist dann ein Prozessor. Es gibt Prozessoren, die haben aber von dem Ding nicht 1, sondern 1500, 2000. Dann haben Sie ein interessantes Problem. Wie steuern Sie das noch so, dass die alle gleichzeitig was Sinnvolles tun? Ja? Und das ist natürlich auch eine der Aufgaben, die dann in diesem Kontext anfallen. Nun haben Sie bestimmt auch gemerkt, Computer sind nicht wesentlich teurer geworden, heute im Vergleich zu vor 10 Jahren. Sagen wir mal, korrigiert auf Inflation und so weiter. Aber sie können mehr. Da gibt es eine Evolution und die begründet sich aus dem Moore's Law. Jetzt habe ich 2 Computer, drücke ich immer die falsche Taste. Moore's Law ist ein ganz simples Prinzip. Letzten Endes basiert der Computer auf einzelnen Schaltern. Hunderten von Milliarden von kleinen Schaltern, die im richtigen Reihenfolge was machen. Ja, und die müssen geschickt verdrahtet werden, dann funktioniert das. Ich kann Ihnen also dieses Blockschaltbit letzten Endes auf Transistoren, Schalter reduzieren. Und nun ist die Frage, wie macht man die einfach? Und da gibt es ein Verfahren, das nennt man Photolithographie. Sie beleuchten das sozusagen wie ein Bild auf diesen Wafer. Und wenn Sie jetzt bessere Optik haben, sozusagen feinere Pixel beleuchten können, ja, heute haben Sie eine 20-Megapixel-Kamera, vor 5 Jahren waren Sie stolz, wenn Sie eine 2-Megapixel-Kamera hatten. Die Fertigungsschritte, eine 20-Megapixel-Kamera zu machen, sind genau die gleichen wie für eine 2-Megapixel-Kamera. Ist jetzt fast richtig, was ich sage. Das heißt, wenn man diese Miniaturisierung schafft, dann wird alles billiger. Sie machen dieselbe Arbeit, kriegen nur sehr viel mehr raus. Und das hat lange Jahre so funktioniert. Und hier ist das aufgetragen, das ist sozusagen eine dieser Größen, die Breite eines solchen Schaltwerks, hier aufgetragen. Und da ist aufgetragen die Höhe, wie so ein Transistor aufgebaut ist. Nun können Sie sich vorstellen, Sie können keine beliebig schmalen und hohen Mauern bauen. Die fallen irgendwann um. Und deswegen muss, wenn Sie den Transistor kleiner machen, auch diese Höhe sinken. Das ist aber eine Isolationsschicht. Je dünner die Isolationsschicht wird, desto kleiner die Spannung und dieser aushält. Deswegen läuft der Prozessor in Ihrem Computer heute nicht mehr mit 5 Volt, wie das vor ein paar Jahren üblich war, sondern mit 0,9, 0,8 Volt. Ja, das bedeutet aber auch, dass die Ströme immer größer werden. Und jetzt können Sie das immer weiterspinnen. Irgendwann haben Sie den Punkt erreicht, wo diese Schicht flacher wird als ein paar Atomlagen. Und dann ist es nicht mehr ein Festkörper. Und dann funktioniert das nicht mehr. So, und dann ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Man kann das auch anderweitig beobachten, wenn Sie sich anschauen, was sozusagen auf dem Markt los ist. Das habe ich jetzt mal einfach aus irgendeiner Ressource geklemmt. Das ist jetzt von einem Hersteller, gibt es genauso von jedem anderen. Und wenn Sie sich hier anschauen, das sind die Anzahl der Transistoren, das ist die Zeitachse, dann stellen Sie fest, die Taktraten hier nehmen nicht mehr zu. Obwohl die Anzahl der Transistoren immer noch zunimmt. Was hat man gemacht? Man hat gelernt, wie man immer größere Bilder belichtet. Dann kann man es immer noch zum gleichen Preis machen sozusagen, weil das Silizium selber ist sehr billig. Silizium gibt es in großen Mengen. Siliziumdioxid ist Sand. Na, gehen Sie an den Strand, sammeln Sie ein und schon haben Sie wieder eine Menge Silizium für Ihre Chips. Aber hier geht es nicht weiter. Das bedeutet, es muss andere Wege geben, wie man Computer leistungsfähiger macht. Ja? Hier ist Schluss. Das heißt, Computer werden nicht mehr schneller, sie werden paralleler. Und das bedeutet natürlich, wir haben ganz, ganz andere Spielweisen. Ich will Ihnen mal zeigen, wie so ein Computer aussieht. Übrigens, ein Supercomputer unterscheidet sich von einem PC fast nicht, wenn Sie ein paar Aspekte berücksichtigen. Nur, dass Ihr PC typischerweise sehr energieineffizient ist und Sie, würde ich mal sagen, im Jahresmittel Ihren Computer so ein Tausendstel seiner Leistung nutzen. Nicht viel mehr. Da müssen Sie sich ziemlich anstrengen. Oder Sie müssen zu uns kommen, müssen tatsächlich numerisch rechnen, sonst funktioniert das nicht. Hier ist ein Beispiel, wie so ein Computer aussieht. Da haben wir mal aufgeschraubt. Und wenn Sie genau hingucken, werden Sie das in Ihrem Computer auch finden. Da sitzt der Prozessor drunter. Computer sehen am Schluss immer gleich aus. Sie sehen nur die Kühlkörper. Die Chips selber, die können Sie gar nicht sinnvoll anschauen. Wenn Sie das Ding einschalten, würde der innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde sagen, ich bin überhitzt und sich selbst wieder abschalten. Es gab mal eine Serie von Prozessoren, da hat das nicht funktioniert. Da konnte man dann im Internet ganz tolle Videos sehen, wie das Ding dann Rauchzeichen abgegeben hat. Danach hat es auch abgeschaltet. Dann aber permanent. Ja. So, und das kennen Sie auch. Das sind die Speicherriegel. Ja, während Sie in PC typischerweise 2 oder 4 GB einbauen, bauen wir eben hier dann 64 GB ein bisschen mehr. So war einfach nur mehr. Und werden Sie in Ihrem PC vielleicht 2 oder 4 Prozessorkerne haben, das sind also 4 von den Dingern, wie ich Ihnen eben eins gezeigt habe, haben wir dann hier eben in so einem Zirkel 12 Stück drin. Aber es ist nur 12-mal das Gleiche. Wenn Sie also ein einfaches Programm schreiben, nutzen Sie von dem Prozessor nur ein 12. Müssen Sie also lernen, wie Sie die Aufgabe jetzt auf mehrere gleichzeitige Dinge verteilen. Ganz wichtig. Und dann ist hier noch was drin, das kann man hier ein bisschen schlechter kennen, aber diejenigen unter Ihnen, die es mir auskennen, werden das vielleicht noch sehen können, da ist eine Grafikkarte drin. So, die haben wir jetzt aber nicht zum Doom-Spielen, sondern um drauf zu rechnen. Der Witz ist, wenn Sie realistische Szenarien haben wollen, schöne Bilder auf Ihrem Bildschirm, dann ist es vollkommen unmöglich, diese Daten alle zu speichern. Es sei denn, Sie wollten so ein Meter DVDs haben und dann alle 2 Minuten eine DVD einlegen. Das heißt, der Computer rechnet Ihnen die Bilder aus. Und das bedeutet, so eine Grafikkarte ist extrem leistungsfähig, weil die muss dieses Raytracing, dieses Rendern der Bilder immer wieder neu machen. Ja? So, und das hat große Ähnlichkeit, ich zeige Ihnen gleich ein paar Beispiele mit dem, was man real auch braucht. Und das bedeutet, mit ein paar geschickten Tricks kann man jetzt auf einer Grafikkarte Höchstleistungsrechnen betreiben. Das ist natürlich nicht unklug. Hier ist ein Beispiel, wie so ein Computer dann aussieht. Der besteht dann, Sie haben einen Knoten eben gesehen, davon haben wir knapp 800. Ja. So, die Zahl 800, da kann man sich nichts drunter vorstellen, aber wenn ich Ihnen sage, das sind dann 3 große 7,5 Tonner LKWs voll mit Zeugs und Sie haben dann 10 Personen, die 2 Tage lang schwitzen, das einfach nur in die Schränke reinzuschrauben, weil so schwer, so ein Ding wiegt 40 Kilo, dann kriegt man schon ein bisschen ein Gefühl. Und jeder braucht so 700 Watt. Das ist auch ziemlich gut, wenn Sie bedenken, dass Ihr PC zu Hause zwischen 200 und 300 braucht, der hat ja nur 2 Kerne und wir haben 24. Ne? So, dann haben wir noch ein paar, die sind ein bisschen größer und dann haben wir noch ein bisschen Speicher. Übrigens, wir haben etwas mehr als 2 Petabytes an Speicher. Sie wissen, was ein Terabyte ist, nehme ich an. Ja, Sie haben so 1-2 Terabyte, ein Petabyte sind 1000 Terabytes. Und beim Speicher ist es wie beim Geld, man kann nie genug haben. Je nachdem, es spielt keine Rolle, wir haben gerade wieder 400 Terabytes installiert, sind schon wieder voll, ist furchtbar. Ja. So, gibt es natürlich einige, die sagen, kauf einfach mehr, mach doch nichts. Das Problem ist natürlich, man muss es bezahlen und man muss es auch aufbauen. Hier sind jetzt ein paar Zahlen. Die will ich jetzt nicht alle mit Ihnen durchgehen. Wichtig ist aber, dass wir eine Rechenleistung demonstriert haben, die hier stehen 299 Teraflops. Das sagt Ihnen jetzt erstmal nichts. Die Art, das zu messen, ist, indem man ein Gleichungssystem löst. Sie machen also eine Proto-Matrix
und invertieren die. Das haben Sie wahrscheinlich schon mal in der Schule gesehen. Wenn nicht, machen Sie das später in der linearen Algebra. Stellen Sie sich vor, Sie haben ganz viele Gleichungen, viele, viele Millionen, die voneinander abhängig sind, die Sie jetzt lösen. Am Schluss kommt dann ein Lösungswert raus und den setzen Sie ein, rechnen nach, ob es stimmt. So, und das füttern Sie in so einen Computer, lassen den eine Weile rechnen und dann gucken Sie nach, ob es tatsächlich stimmt. Und da man die Mathematik kennt, kann man ausrechnen, wie viele Rechenschritte Sie brauchen, um die Lösung zu bestimmen. Und in diesem Falle hat man dann ermitteln können, dass dieser Computer real geleistet 300 mal 10 hoch 12 Rechenoperationen pro Sekunde gemacht hat. Und das hat er in diesem Fall etwa 8 Stunden lang gemacht und hat sich dabei nicht ein einziges Mal verrechnet, weil sonst hätte das Ergebnis nicht gestimmt. Nicht ein einziger Bitfehler. Ja? Und wenn Sie dann die Stromaufnahme messen, dann können Sie sozusagen die Leistung pro Watt bestimmen. Da kommen Sie so auf ungefähr 740 Megaflops pro Watt und damit sind wir unter den besten 10 Rechnern der Welt. Wir könnten noch besser sein, aber wir haben uns entschieden, leistungsfähige Prozessoren einzubauen und Prozessoren sind heute sehr ineffiziente, leistungsineffiziente Geräte und deswegen sind wir da ein bisschen schlecht weggekommen. Aber das war eine bewusste Entscheidung, weil wir haben ja noch Nutzer, die eben nur auf Prozessoren rechnen können. Die müssen noch lernen. Das machen wir dann während dem nächsten Semester. Ich will Ihnen ein paar einfache Beispiele zeigen, was in einem Computer alles drinsteckt und wie man sie nutzt und wie man sie heute leider nicht nutzt. Ja, die Computer werden immer tiefere Speicher bekommen. Immer breitere Register. Heute haben Sie 128-Bit-Register. Jeder von Ihren Computern hat das heute unter Ihrem Schreibtisch. Ja. Wenn Sie also 2 plus 3 gleich 5 rechnen, 2 für die Zahl 2 brauchen Sie im Prinzip 2 Bits, für die Zahl 3 brauchen Sie auch 2 Bits, für die Summe 5 brauchen Sie wie viel? 1 Bit mehr. 3 Bits. Also könnten Sie das Problem mit 3 Bits lösen. Wenn Sie 2 plus 3 gleich 5 in den Computer tippen, rechnet der Prozessor mit allen 128 Bits ganz viele Nullen hier vorne und dann die 2 plus die 3, ganz viele Nullen hier vorne und dann kommt 5 raus, wieder ganz viele Nullen. So, stellt sich heraus, wenn Sie sich das anschauen, dann könnten Sie auch mehrfach 2 plus 3 gleich 5 rechnen, indem Sie einfach nur diese internen Register aufteilen, zum Beispiel in 4 Gruppen. 4 Gruppen wären 32-Bit-Objekte und das sind Fließkommazahlen. Ohne, dass Sie auch nur ein bisschen Zusatzhardware brauchen, das kriegen Sie frei Haus, das ist in jedem Computer drin. Aber wenn Sie es nicht programmieren, nutzen Sie es nicht. Das ist so, wie wenn Sie einen Turbogang in Ihrem Auto haben, aber der Turbolader bleibt ausgeschaltet, weil Sie nicht eingeschaltet haben. Ja, und dann ist es eben eine lahme Möhre. Hier sind Messungen gemacht worden. Wir haben das auch in Programmen angewendet. Sie nutzen also automatisch nur ein Viertel Ihres Computers. Das Lustige ist, das nennt man Vektorprozessierung. Es gab mal früher Vektorcomputer, das war mal eine Zeit lang was ganz Besonderes, super teure Computer und dann sind die als Dinosaurier gestorben, gibt es heute nicht mehr wirklich, kauft man auch nicht, aber sie haben mittlerweile einen Vektorcomputer praktisch in ihrem Handy, weil die können das auch, die Prozessoren. Müssen sie aber lernen, wie das geht und das machen wir natürlich hier im Fachbereich. So, und wenn man jetzt schon dabei ist, dann muss man natürlich auch versuchen, für diese Matrix, den Gleichungslöser, der ja unsere Referenz ist in der Welt, was effizient zu machen. Na, was hat das mit grünem Computing zu tun? Nur wenn das Programm den Computer viermal so schnell macht, der braucht dadurch nicht mehr Strom. Nur ganz, ganz wenig mehr. Faktor 4 für die gleiche Leistung ist ein Viertel der Stromaufnahme pro Rechenoperation. Na, das sind keine Prozenteffekte mehr, das sind richtig große Zahlen, mit denen wir hier hantieren. Und wenn Sie dann bedenken, es geht wieder um Millionen-Euro-Summen, ja, dann kann man nur sagen, nur 1% an die, die es gemacht haben, in die Tasche, wäre doch okay. Geht natürlich nicht. So, das kann man noch ein bisschen weiterspinnen. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, es gibt Grafikkarten. So, das ist jetzt eine verhältnismäßig komplexe Folie. Ich will da nicht in alle Details in Ihnen einsteigen, aber ich will Ihnen vermitteln, da muss man schon auch ein bisschen nachdenken. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben diese riesige Matrix, dieses riesige Gleichungssystem, das wollen Sie lösen. Und Sie haben 20.000 Prozessoren, die es machen müssen, 800 Grafikkarten und jede Grafikkarte hat rund 1.500 Rechenwerke. Und jetzt müssen Sie die alle dazu bringen, was zu tun, und zwar so, dass alle gleichzeitig rechnen und möglichst keiner auf das Ergebnis des anderen warten muss, weil wenn er wartet, tut er nichts. So, also wir sagen, die Blasen aus der Pipeline rausdrücken. Ja, das ist so, wie wenn Sie in einem Rohr Luftblasen haben, Sie kennen das bei der Bremse, wenn Sie Luft drin haben, bremst sie nicht mehr, weil die Luft in den Druck rausnimmt. Ja. Und hier unten ist die Grafikkarte, da sind 1.400 Rechenwerke und die 1.500 und die sind praktisch gleich. Die machen immer das Gleiche, die können auch nur das Gleiche tun. Insofern ist das sehr primitiv. Da oben ist ein Prozessor, 24 Stück, die sind, wie man sie kennt, kann man richtig programmieren, sehr frei. Die müssen jetzt denen da unten sagen, was sie tun sollen, wann sie es tun sollen, wann sie mit wem reden sollen, welche Ergebnisse sie austauschen sollen und wann es zum nächsten Rechenschritt kommt. Und das bitte so, dass alle immer gleichzeitig beschäftigt sind. Deswegen gibt es hier so ganz viele unterschiedliche Gruppierungen. Es gibt auch jemand, der aufpasst, so ein bisschen der Trommler auf der Galeere und jedem sagt, wie es dann funktionieren soll. Ich will Ihnen einfach mal ein paar Ergebnisse zeigen. Ich glaube, das ist dann viel instruktiver, dass Sie ein Gefühl kriegen. Das hier ist die Rechenleistung von 24 Prozessoren in diesem Rechner. Übrigens, das sind ganz moderne Prozessoren. Die können Sie heute gerade so kaufen. Wir haben sie ein halbes Jahr früher gekriegt. Das ist üblich in dem Markt. Das Ding kostet 2.000, 2.500 Euro. Dann gehen Sie zu irgendeinem der Discounter und kaufen für 300 Euro eine Grafikkarte. Stecken Sie rein und rechnen das Ding mit 400 Gigaflops. 70, 400. 2.500 Euro, 300 Euro. Das könnte man natürlich sagen, dann lassen wir die 2.500 weg und rechnen stattdessen mit 330 und sind glücklich und zufrieden. Das geht aber leider nicht, weil der Computer wird immer noch gebraucht, zumindest als Netzteil, als Steuerung für die Grafikkarte, als Schnittstelle nach draußen, Kommunikation mit den nächsten Nachbarn, Orchestrieren, Leitungsfunktion. Irgendjemand muss hier Chef sein und das kann die Grafikkarte nicht, dazu ist es zu dumm. Worauf wir stolz sind, wenn wir sie zwei einbauen, das sind der Informatiker Skalierbarkeit. Also, wenn Sie mehr vom selben machen, ist es nicht n-mal so schnell wie einmal dasselbe, weil Sie immer Verluste haben. Das kennen Sie vielleicht. Wenn Sie alleine einen bestimmten Weg zurücklegen wollen, brauchen Sie eine bestimmte Zeit. Wenn Sie das in der Gruppe von 10 Personen machen, brauchen Sie mindestens die doppelte Zeit. Allein schon, bis Sie gemeinsam loslaufen, dauert länger. Ist hier das Gleiche. Sie müssen erstmal allen Bescheid sagen, jetzt geht's los. Das dauert natürlich, je mehr Sie haben, denen Sie es Bescheid sagen. Wir haben 20.000 Prozessoren, denen wir sagen, jetzt geht's los. Allein das ist ein komplexer Algorithmus. Wenn Sie es sequenziell machen, haben Sie längst verloren. Geht nicht. So, und dann gibt es noch ganz viele weitere Optimierungen, Spielereien, die man machen kann. Übrigens sind wir stolz drauf. Es hat jetzt jemand das genommen, hat das in so einen ganz kleinen Desktop-Computer eingebaut und hat noch höhere Leistungseffizienzen bestimmt. Diese Gleichungslöser sind aber nur eine Spielerei, um auf irgendeiner, im Prinzip, publikumswirksamen Liste vorne zu erscheinen. Das ist gut für Außendarstellung, für eine Presseerklärung, aber das ist für wissenschaftliche Anwendungen völlig irrelevant. Ich will Ihnen aber eine wissenschaftliche Anwendung zeigen, wo das nicht irrelevant ist und wo es für uns sogar von großer Bedeutung ist. Ich hatte Ihnen am Anfang erzählt von einem Experiment, wo Teilchen durchfliegen. So, das ist jetzt mal so ein Experiment, wo so Teilchen durchgeflogen sind und so sehen die Spuren aus. Ja? Das heißt, der Detektor misst die genaue Trajektorie jeder einzelnen Spur, die hier durchfliegt. Und weil die in einem Magnetfeld sind, machen die also auch irgendwelche gekrümmten Bahnen. Und man kann jetzt sehr genau analytisch sagen, welche funktionale Form das hat. Wir nennen das eine Helix. Das ist im Prinzip wie eine Spirale, die nach hinten etwas enger wird. Das heißt, man kann das formulieren und jetzt muss man es einfach, wir sagen, anfitten. Also man muss sozusagen diese vielen, vielen Datenpunkte hier drin sind, erstmal finden, muss daraus eine Spur machen. Die Spur muss man dann genau ausrechnen. So, das sind je nach Experiment am CERN, wo wir jetzt laufen, haben wir im Moment einige hundert Spuren. Im Oktober machen wir Blei auf Blei, dann reden wir von vielen tausend Spuren. In dem Experiment werden wir, wenn es dann aufgebaut ist, auch in der Größenordnung von einigen tausend Spuren haben, bloß dass wir das 10 Millionen Mal pro Sekunde machen. So, und jetzt haben wir einen wirklich schnellen Computer oder wir haben ein Problem. Die Daten, die hier rauskommen, sind in der Größenordnung von mehreren Terabytes pro Sekunde. Ja, Terabyte sind 1000 Gigabyte. Das wird dann mit 1000 Glasfasern ausgelesen, die mit 10 Gigabit laufen und solchen Sachen. Das ist also immer mal sehr groß. Und dann haben Sie auch so ganz lustige Sachen, wie diese kleinen Spirals hier, die sich da so durch den Detektor quellen. Das sind, wir nennen die Delta-Elektronen, die sind eigentlich ein Störfaktor. Das Teilchen, das wird immer langsamer und deswegen wird sein Krümmungsradius immer enger, wird immer mehr zusammengepresst, deswegen verschmilzt das jetzt hier. Und das, da können wir nicht viel Physik rausholen. Das stört aber natürlich bei der Rekonstruktion. Hier sind andere, die ähnliche Wege gegangen sind. Das muss aber der Computer alles auflösen und muss gut von schlecht unterscheiden können, dabei aber nichts Gutes verlieren. So, das zu rechnen ist dann schon eine Herausforderung. Und wenn Sie da Fehler machen, dann sind Sie natürlich und sind Sie in der Physik auch ungenau. Da greift natürlich Informatik und Physik ganz tief ineinander. Ja. So. Und da gibt es natürlich viele Algorithmen. Ein Algorithmus, der hier dahinter steckt, ist so ein Rekonstruktionsalgorithmus, den nennt man Kalman-Filter. Der ist insofern ganz lustig, weil er an vielen Stellen eingesetzt wird. Deswegen will ich Ihnen nur ganz grob ein Beispiel zeigen, bei dem wir mal eine Spielerei gemacht haben. Wir haben nämlich gesagt, wir nehmen so einen Kalman-Filter und versuchen den mal auf einer Playstation laufen zu lassen. Damals war es eine Playstation 3. Die war schön billig und der Prozessor damals war vergleichsweise schnell. IBM hat uns angesprochen, hat gesagt, wir würden gerne Wissenschaft machen mit den Prozessoren da drin, das ist ein Cell-Prozessor und nicht nur Doom spielen. Und ich habe mir gedacht, das kriegen wir zwar nicht hin, aber wenigstens verstehen wir unser Programm besser. So, long story short, hier sind verschiedene Schritte. Ich habe Ihnen ein Beispiel genannt, das war das Vektorisieren. Faktor 4,5. Ja, von dem ursprünglichen Programm, und das hier ist ein Programm, was schon 10 Jahre lang in der Community optimiert, verbessert wurde. Das war der gold-plated Standard, das Beste, was man hatte. Und als wir fertig waren, ich habe es nicht geglaubt, das ist das Programm Faktor unter 20.000 schneller. Das ist peer-reviewed und veröffentlicht, können Sie nachlesen. Der Herausgeber wollte das Programm sehen, hat es auch nicht geglaubt. Stimmt aber. So. Faktor 120.000 ist eine ganz andere Welt. Das heißt, auch die Energieeffizienz ist um den Faktor gestiegen, weil der Computer braucht hier auch nicht mehr Strom, ob er jetzt langsam oder schnell rechnet. Na? Denn die Bits wackeln sowieso, nur sie tun nichts Sinnvolles. Wenn Sie mit zu viel Genauigkeit rechnen, produzieren Sie nur teure Zufallszahlen. Ja? Hier steckt natürlich noch eine Menge andere Sachen drin. Eine wichtige Nachricht ist, versuchen Sie immer vom Speicher wegzubleiben. Speicher sind wahnsinnig teuer, was Speicherzugriffe betrifft. Und versuchen Sie lieber einen Wert, wenn Sie ihn brauchen, neu auszurechnen. Ganz wichtig. Ja? Wenn Sie heute mit einem Prozessor einen Wert aus dem Speicher laden, oder sagen wir mal versuchen es, und der Prozessor hat so schnelle Zwischenspeicher, wo er sich, was er schon mal benutzt hat, merkt, das ist eine Art Notizblock. Und das hat er noch nicht, neue Telefonnummer. Dann dauert es so lange, diesen Wert zu holen, bei den schnellsten Speichern, die Sie kaufen können, wie der Prozessor brauchen würde, um in der Größenordnung zwischen 2.000 und 5.000 Instruktionen auszuführen. Wenn Sie jetzt einen schnelleren Computer kaufen, wenn Sie einen noch schnelleren, besseren Prozessor hätten, dann nimmt nur die Zahl der Instruktionen, die Sie in der Zeit nicht ausführen, zu. Die Speicherzugriffszeit wird nicht besser. Die nimmt im Jahr nämlich nur so um 2-3% zu, während die Prozessoren 60% leistungsfähiger werden. Na, Sie kennen das vielleicht, der Jogger morgens an der Ampel, der einfach im Stand weiterläuft, um sich warm zu halten, der läuft einfach nur im Stand schneller. Der Fortschritt ist aber der gleiche, nämlich null. Das heißt, wenn Sie etwas neu ausrechnen können, rechnen Sie es bitte neu aus, speichern Sie es nicht im Speicher, Speicher sind teuer. Für den Computer teuer. Außerdem, speichern heißt ablegen, ablegen heißt, Sie vertagen das Problem nur. Na, der Speicher verändert ja nichts, er rechnet Ihnen nichts aus. So, das ist das eine Aspekt. Wenn Sie jetzt anfangen, solche Computer zusammenzubauen, dann werden Sie natürlich sehr schnell feststellen, Sie haben davon ziemlich viele. Und die Zeitkonstante zwischen dem Einschalten und dem Feueralarm ist Größenordnung Minuten, wenn Sie nichts tun. Der überhitzt Ihnen sofort. Ja, das kennen Sie vielleicht auch von zu Hause, wenn es im Sommer sehr warm ist, Sie lassen den Computer laufen, machen das Fenster zu, wird es im Raum schnell warm, weil die 300, 400 Watt Heizleistung, die fallen dann auch schon auf. Wenn Sie jetzt einen Raum mit 500 Kilowatt oder 1 Megawatt beheizen, sieht das nochmal anders aus. Und deswegen zeige ich Ihnen mal ein Bild, wie so ein Rechnerraum moderner heute aussieht. Das ist der Rechner, wie wir ihn haben. Und da gibt es einen neuen Trick, das hat bisher so keiner gemacht. Wir haben in die Rücktüren von dem Rechner einfach Wärmetauscher gemacht. Das sind Kühlergrille, wie Sie vor dem Auto haben, nur viel, viel größer. Und ein bisschen geschickter gemacht. Und dann haben wir noch was gemacht. Wir haben uns getraut, was sich andere auch nicht trauen. Wenn Sie einen Kühler haben, pumpen Sie Wasser durch. Wasser und Computer geht gar nicht gut zusammen. Na, stellen Sie sich die Schweinerei vor, wenn da irgendein Rohr platzt. Diese braune, rostige Brühe, die in den Computer reinläuft. Haben wir im Alice-Experiment gehabt und wir haben für viele zigtausend Euro Hardware weggeworfen. War nicht mehr zu reparieren. Na, das geht überall rein, das Eisen ist rostig, das Wasser ist mit rostigem Eisen versetzt. Problem. Das ist hier aber sehr gut kontrolliert, das wird hier nicht auftreten. Auf die Details kann ich nicht eingehen. Der Witz ist, wenn Sie die Tür zumachen, ist die Warmluft des Rechners, geht hier auf den Wärmetauscher, da ist sie noch warm, auf der anderen Seite ist sie kalt. Das ist der Witz von dem Ding. Und sie wird deswegen kalt, wenn wir da Wasser durchpumpen. So, und jetzt haben Sie einen ganz wichtigen Punkt. Normales Rechenzentrum braucht etwa so viel Energie zum Kühlen der Computer, wie die Computer selbst brauchen. Das ist nochmal ein Faktor 2. Hier ist die Zahl um ein Vielfaches kleiner. Und wie wichtig das ist, sehen Sie an folgendem Beispiel. Es gibt da eine Untersuchung, das ist alles öffentlich. Hier sind nochmal die Performance-Daten. Der Weltweite Luftverkehr, und Sie wissen, das ist ein großer Umweltverschmutzer, das sind immerhin 2% der globalen CO2-Emissionen. Das ist genauso viel wie das, was wir mit Computern machen. Ja? Und eines ist sicher, das Wachstum der Computerbranchen heute ist immer noch um ein Vielfaches größer. Also es wird immer noch schneller mehr Computer geben, als das in der Flugindustrie. Ja? So, das heißt, es ist ein ganz globales, relevantes Thema. Und wenn Sie bedenken, dass davon nochmal Faktor 2 draufkommt, um die Computer vor dem Überhitzen zu schützen, haben Sie ein sehr relevantes Problem. Und da geht natürlich das grüne Element hier sehr ein, indem man sich überlegen muss, wie macht man das richtig. Deswegen eine mehr vorlesungsangestrichene Folie dazu, um das mal zu erläutern. Stellen Sie sich einen Laptop vor. Nehmen wir mal an, einige von Ihnen haben einen Laptop. Wissen Sie eigentlich, warum Laptop Laptop heißt? Laptop. Der Laptop sitzt auf Ihrem Schoß und Sie rechnen damit. Ich betrachte mich als ein Hardcore-Computer-Freak, deswegen kann ich auch noch einen 50 Grad heißen Laptop ertragen, allerdings nicht im Sommer, nur wenn ich eine Hose anhabe, eine dicke Jeans. Und dann können Sie also gucken, der Rechner, ich habe es gemessen, braucht 30 Watt. Wenn also die Raumtemperatur 25 Grad wäre, das ist so eine Normtemperatur, und wir dürfen das 25 Grad wärmer werden lassen, dann brauchen wir 1 Liter pro Sekunde Luft dadurch, damit der nicht überhitzt. 1 Liter pro Sekunde ist schon eine ganze Menge, deswegen pusten die auch so laut, wenn sie laufen. Und der einzige Grund, warum der jetzt still ist, ist, weil er wieder nur mit einem Promille seiner wirklichen Leistung läuft. Deswegen braucht er fast nichts im Moment. Ja? Jetzt rechnen Sie das mal auf ein typisches Rechenzentrum hoch, da redet man immer von einem Megawatt. 1000 Haushalte. Ja, also schon eine ganze Menge. Und wenn Sie jetzt einfach mal das durch so eine halbe Tür durchpumpen wollten und Sie sagen wieder, Sie geben sich 25 Grad Temperaturdifferenz, hier machen Sie ein bisschen kälter, normal sind die so bei 18 Grad, ja, dann sind wir hier auch nicht ganz so heiß, dann brauchen Sie eben 33.000 Liter pro Sekunde. Und wenn Sie das eben durch so eine Tür durchpumpen, dann kommen Sie auf Windgeschwindigkeiten, die 12 entsprechen auf der Beaufort-Skala, und das nennt man einen soliden Orkan. Ups, sorry, da bin ich jetzt eins zu weit. Da ist übrigens eine schöne Anekdote dahinter. Dieses Rechenzentrum, was wir in Genf aufgebaut haben, ist in einem sehr kleinen Raum und wir haben dort eine sehr hohe Leistung. Damals war ich noch naiv und dann war, und Sie werden ja immer reviewed, bevor Sie das nächste Geld kriegen. Und dann hat er auch gefragt, wie wollen Sie das Ding kühlen? Und ich habe gesagt, na, wie mal Computer kühlen? Wir pusten kalte Luft rein, saugen die Wärme wieder ab. Wo ist das Problem? Und er hat gesagt, in dem Raum stehst du nicht aufrecht. Dann habe ich gesagt, so ein Quatsch, bin rausgegangen, habe mal schnell nachgerechnet. Dann war mir klar, ich habe ein ernstes Problem. Dann haben wir uns gar nicht hier vertagen, das Ganze. Und dann gab es eine Menge Entwicklung, die letzten Endes zu Varianten von diesen Wasserkühlungen gekommen ist. Die sind dort aber anders und nicht so gut. So, wenn Sie aber die Wärme auf Wasser übertragen, und wenn Sie jetzt die Temperaturunterschied nur 5 Grad machen, das heißt, Sie müssen 5-mal so viel pumpen, dann brauchen Sie nur 50 Liter pro Sekunde. Also fast der gleiche Wert, wie ein Laptop bei Luft braucht. 50 Liter pro Sekunde kann Ihnen eine bessere Pumpe ganz bequem machen, das ist überhaupt kein Problem. Ja? Und das ist der Trick. So, jetzt haben Sie das Wasser erstmal erwärmt. Sie haben die Wärme aus dem Rechner weggenommen, ganz wichtiges Element. Jetzt können Sie die Rechner ganz, ganz eng zusammenpacken. Jetzt werden die Kabel kurz, das ist wichtig. Wir haben da 1000 Kabel drin. 2 Meter Kabel kostet 60 Euro. Ein 10 Meter Kabel kostet 150 Euro. Ein 16 Meter Kabel kostet 500 Euro. Ja, mal 1000 ist dann wieder großes Geld. Also Distanz ist ganz wichtig, zumal Distanz bedeutet, es wird langsamer. Und langsamer ist offensichtlich schlecht. Es dauert einfach länger, bis die Signale ankommen. Sie werden stärker gedämpft. Und jetzt kann man sich was Neues und noch Schöneres überlegen. Man kann nämlich jetzt nachdenken, wie machen wir das Wasser wieder kalt. Und das ist jetzt wirklich grün. Grüner geht es nicht. Da gibt es ein Verfahren. Sie werden merken, ich rede immer über Wasser und Kühlung und da ist ganz viel Physik drin. Ich habe mal eine Führung bei Cray gemacht, als die in Amerika, in Berkeley, ihre große Installation gemacht haben. Habe den Rechner zeigen lassen, war beeindruckt. Und irgendwann habe ich auch gesagt, sagt mal, das klingt aber alles mehr nach Physik und nicht nach Informatik. Und hat der gesagt, Cray hat sehr viel mehr Patente im Bereich Physik, Wasser, Fluiddynamik, als im Bereich der Kernbereiche der Informatik. Das gehört dazu. So, Sie kennen das alle. Im Sommer, wenn es Ihnen zu heiß ist, gehen Sie ins Schwimmbad. Und wenn Sie aus dem Schwimmbad rausgehen, ist es Ihnen viel kühler, als bevor Sie reingegangen sind. Das ist nicht, weil Sie im Wasser abgekühlt sind, sondern das ist, wenn Sie rausgehen, der Wind auf Ihre Haut, die nasse Haut pustet, verdunstet das Wasser. Wenn Wasser verdunstet, braucht es Energie. Die muss irgendwo herkommen und dann nimmt sie das Wasser da, wo es am nächsten ist, nämlich von ihrer Haut. Und das fühlen sie als kühl. Wir nennen das die Feuchtkugeltemperatur. Ja? Das heißt, durch Verdunsten von Wasser können sie sehr gut kühlen. Und das passiert hier. Wir rieseln einfach Wasser hier durch, da verdunstet ein Teil von und der Rest, und durch das Verdunsten wird er abgekühlt, sozusagen, das ist dann ihre Haut. Das fließt hier unten rein und wird dann in diesem Kreislauf wieder zurückgepumpt, geht wieder oben rein ins Rieseln. Wenn es warm ist im Sommer, dann haben wir hier noch so zwei Lüfter, die das Ganze, den Luftstrom erhöhen. Das ist auch dazu da, dass die Luft nicht übersättigt. So. Und wir trennen diesen Kreislauf, deswegen ist hier nochmal ein Wärmetauscher dazwischen, zu dem Primärkreislauf, wo einfach nur Wasser zirkuliert. Der Witz bei der Sache ist, ich hatte gesagt, normalerweise brauchen Sie etwa so viel Energie zum Kühlen, wie der Computer braucht. Dieses Ding braucht 7% der Energie oder der Leistung, die der Computer braucht, um ihn zu kühlen. Und es macht nichts außer Wasser verdunsten. Und in diesem Fall nehmen wir das Wasser aus dem Main. Wir verschwenden nicht mal Frischwasser. Hat einen kleinen Nachteil, wir müssen die Dinger öfter putzen, weil im Main ist sehr viel mehr drin als nur Wasser. Na, die verdrecken halt irgendwann. So, das alles hat natürlich Kreise gezogen und ich will Ihnen hier noch ein Großprojekt der Region vorstellen. Das ist die Facility for Antiprotonen-Ionen Research bei der GSI, hier südlich von Frankfurt, so 20 Kilometer, wenn Sie 661 runterfahren, nach Heiligen. Da entsteht eine neue Beschleunigeranlage. Das ganze Projekt ist mit 1,2 Milliarden Euro finanziert. Das ist was Besonderes, das größte Projekt, was in der Bundesrepublik läuft. Und da entsteht jetzt ein Beschleunigerpark, der sich mit einem ähnlichen Feld der Physik beschäftigt. Da kann ich jetzt aus Zeitgründen im Detail nicht drauf eingehen, aber ich bin sicher, im Rahmen dieser Night of Science wird der ein oder andere Vortrag zu dem Thema sicher laufen. Ich will Ihnen einfach nur ein paar Beispiele zeigen, was das für uns bedeutet. Experimente, Daten. Haben wir mal eine Aufstellung gemacht. Kann Ihnen jetzt nicht alle einzelnen Zahlen auflisten. Diese Codeworte, das sind alles Codeworte für Experimente. Ja, jede Kollaboration gibt sich einen Namen und da sind dann viele hundert bis wenige tausend Wissenschaftler zusammen, die dann gemeinsam so ein großes Experiment machen. So, anders geht es nicht mehr. Und die brauchen natürlich schnelle Computer. Da sehen Sie, eins braucht 66.000 Prozessoren. Ihr Computer hat, würde ich mal sagen, zwei, vielleicht vier. Ja. Die brauchen nur 60.000, ein bisschen kleiner. Das ist unser Experiment. Wir sind effizienter. Und dann gibt es die Theoretiker, die sind natürlich wie immer vollkommen maßlos. Die brauchen 100.000 Prozessoren, gell, Markus? Ja. Wobei, das ist alles das Minimum, das absolute Minimum. Das heißt, das zusammen sind dann 300.000 Prozessoren. Und dann brauchen wir noch um die 40 Petabytes an Massenspeicher. Ja, also 40.000, 1 Terabyte Festplatten. Das ist auch die Größenordnung. Im Moment haben wir bei der GSI 5.000 Festplatten am Laufen. Das heißt, jeden Tag gehen ein paar kaputt. Das ist übrigens ein echtes Problem. Bei den Größen geht immer was kaputt, weil sie einfach bei den großen Anzahlen rein statistisch gesehen ständig einen Ausfall bekommen. Und damit müssen sie umgehen können. Und dann muss das Ganze natürlich noch auf irgendwelchen Archive geschrieben werden. Das heißt, wir reden nochmal von 30 bis 40 Petabytes pro Jahr und dann haben wir noch keine Sicherheitskopie. Ein Petabyte kostet heute 150.000 Euro, nur für die Bänder. Das ist wie beim Tintenstrahldrucker, den Tape-Robot kriegen Sie dann in der Regel praktisch geschenkt, weil die wollen die Medien verkaufen. Absolute Großphysik, absolute große Anwendungen und die müssen Sie natürlich jetzt auch bedienen können. Und ein Problem haben wir natürlich, wir haben nirgendwo einen Raum, der annähernd groß genug ist, wo man diese Art von Computern reinstellt, geschweige denn, wo man sie entsprechend kühlen kann. Das ist ja meine Frage. Gute Frage, kann man das nicht verteilt rechnen? Ja, da ist führend am CERN auch das sogenannte Grid Computing entstanden, aber wir haben immer noch vorne mehrere Terabytes pro Sekunde, die rauskommen. Die können Sie auf kein öffentliches Netz verteilen. Das kriegen Sie nicht hin. Ganz abgesehen davon, also selbst wenn Sie beliebig viel Geld hätten, die Netze können Sie so leicht nicht ausbauen. Das heißt, es gibt immer eine erste große Stufe, die das mal wirklich rechnen muss. Danach kommen weitere Stufen, da sage ich gleich noch was, aber die ganzen Länder, die hier beteiligt sind, die haben alle ihre eigenen Rechenzentren, die machen die erste Stufe bei uns, eine GSI, dann wird ein sehr kleiner Datensubset erzeugt, der sozusagen schon die fast ausgewerteten Daten enthält, wir nennen es die rekonstruierten, da sind sozusagen aus den Messwerten jetzt wieder Teilchen geworden, nicht nur Spuren, Teilchen, aber welche Physik man mit den Teilchen macht, das ist nochmal eine komplexe Aufgabe, das rechne ich dann bei sich zu Hause. Ja, wir liefern sozusagen eine Vorauswertung und die ist dann ein Faktor 100 oder 1000 kleiner. Und so kann es funktionieren. Das wird dann noch verteilt gemacht. Aber erstmal müssen wir das ganze Zeugs irgendwo unterbringen und dazu haben wir ein Rechenzentrum geplant und Sie können sich vorstellen, wir haben die Schränke, wo die Computer drin sind, wir haben die Wärmetauscher hinten und dann ist innen Warmluft und außen ist überall kalt. Und weil das funktioniert, das können Sie sich übrigens, wenn Sie wollen, gerne auch mal anschauen, können wir eine Führung organisieren. Dieser Rechner sieht sehr anders aus als Rechner, die sonst in der Welt rumstehen. Und dann können Sie die sehr dicht aufstellen und Sie können sie natürlich auch in die dritte Dimension dicht aufstellen. Ja, das heißt, Sie bauen das Gebäude jetzt in die Höhe. Moderne Rechenzentren sind riesige, flache Hallen. Unsere Rechenzentren sind sehr kleine, kompakte Würfel, die dann so aussehen. Und das ist keine Luftmusik mehr, sondern seit letzter Woche ist das auf Platz 1 der größten Forschungsgemeinschaft Deutschlands, der Helmholtz-Gesellschaft, gefördertes Projekt. Da sind 19 Millionen Euro bewilligt. Bauantrag wird am 13. Die Planungsvergabe wird am 13. Juli, also in 3 Wochen, schon beginnen. Ja, sind wir sehr schnell dabei. Ein wollen wir das Ganze, wenn es gut geht, in 2 Jahren, was sehr ambitiös ist, weil, können Sie sich vorstellen, große Bauvorhaben haben so ihre unkontrollierten Nebeneffekte. Das werden wir aber schon irgendwie hinkriegen. So, normales Rechenzentrum kann 1 Kilowatt pro Quadratmeter kühlen. Wir können 100 Kilowatt pro Quadratmeter kühlen. So dicht ist das. Faktor 100 mehr. Haben wir lange Diskussionen mit der Feuerwehr geführt. Sie können sich vorstellen, die hatten am Anfang kalte Füße, weil sie gesagt haben, wenn da was schief geht, wie soll man das noch löschen? So, vorletzte Folie. Sie haben gefragt, wie passt das in das verteilte Rechnen hinein? Nun, wir haben das Zentrum, das steht hier. Wir haben die Goethe-Universität. Und natürlich wollen wir sehr eng zusammenarbeiten können. Wir haben die Guten-Universität in Mainz. Wir haben die Technische Universität im Süden Frankfurts. Und wir haben, ja, und die machen alle, was sie wollen. Na, das ist schlecht. Das Problem sieht man auch am CERN. Die Kollegen aus Lausanne, das sind 60 Kilometer Entfernung, die schaffen es fast nie zum CERN. Und die Studenten schon gar nicht. Das ist blöd. Nur ist die GSI auch tatsächlich nicht wirklich gut zu erreichen, wenn man kein Auto hat. Also haben wir gedacht, wenn wir die Studenten nicht zum Beschleuniger bringen, bringen wir den Beschleuniger zu den Studenten. Also haben wir uns überlegt, wir bauen ein schnelles Netzwerk. Das wird 1 Terabit pro Sekunde haben. Alles, was wir dazu brauchen, ist eine Glasfaserleitung. Die haben wir jetzt gerade legen lassen zwischen der GSI und Frankfurt. Übrigens, wir arbeiten da auch ganz eng mit der Deutschen Bank zusammen. Da gibt es das Frankfurt Cloud Projekt. Die machen Cloud Computing verteiltes Rechnen. Nur der Frankfurt Cloud Rechner hat 100 Kerne, wir haben 21.000. Ja. So, da haben sie ein anderes Problem. Die müssen sie auch verwalten. Und das heißt, wir bauen hier eine fast unbegrenzte, eine gewaltige Bandbreite auf, wie alle diese Universitäten untereinander, aber vor allen Dingen mit der GSI kommunizieren können. Das heißt, wenn Sie sich dann, wenn wir es eingerichtet haben, hier an einen Computer setzen, dann können Sie sozusagen Directory sagen und dann sehen Sie die Daten der Experimente, die dann vielleicht mal irgendwann 40 Petabytes groß sind. Und dann können Sie Rechenjobs starten, hier, die darauf zugreifen, oder Sie können es von hier aus dort starten, oder wir können auch mal Daten hinschicken, das ist kein Problem. Das machen wir heute im kleinen Stil schon. Und dann haben Sie Ihr verteiltes Rechnen, aber auf großem Stil. Die Institute, die weiter weg sind, wir bauen ein Spiegelsystem in Moskau gerade auf. Das wird nicht mit dem Terabit laufen, das können wir uns nicht leisten. Und wir werden eins in Saudi-Arabien aufgebaut. Das ist alles schon vertraglich abgesichert. Andere werden folgen, sodass wir sozusagen weltweit so eine verteilte Wiese von solchen Zentren aufbauen, die alle vernetzt sind. Und dadurch wird dann ein Ökosystem entstehen, wo alle die Wissenschaftler sozusagen direkten Zugriff auf die Daten haben, weil letzten Endes ist die Wissenschaft hier Bits und Bytes. Und erst, was sie daraus machen, ist am Schluss dann die neue Erkenntnis, die sich daraus ergibt. Meine Zeit ist um. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.